Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Willst du so eins haben? Schon? Okay, dann stell ich dich. Ich habe keine Ahnung.
Mit den Zähnen, Inga. Perfekt. Als wenn wir dazu kommen würden, mehr zu trinken.
Haben wir nicht schon mal zusammen hier in Erlangen?
Bleib mal so. Ich will dir nur das Haar wegziehen, was da rumhängt.
Haben wir in Erlangen auch schon mal zusammen so eine Sitzknie gehabt? Wir waren einfach so ran und dann kann ich da sprechen.
Ja.
Wird das dann laut?
Dieses unvorbereitete Ding. Und Jacqueline hat mich letztens noch angesprochen.
Ja.
Okay. Gut. Und lass mich aus der
Hallo? Hallo?
Nee. Ja, aber er meinte, wir können uns nicht mal
sprechen. Hallo? Guten Tag.
ihr seid zu weit weg. Die Brücke ist da. Ups. Der tiefe Graben.
Hallo, herzlich willkommen zur Manga-Co. Die Manga-Co ist eine Diskussionsrunde, die wir jetzt zum dritten Mal in Folge machen. Und wir wollen uns ein bisschen über die deutsche Szene unterhalten und über Zeichner. Und heute ist das Thema deutsche Zeichner, deutsche Stories. Und dafür haben wir drei wundervolle Gäste. Ich fange mal von ganz links an. Wer sie nicht kennen sollte, das ist Martina Peters. Sie ist Mangaka. Und zeichnet seit vielen Jahren erfolgreich Manga. Und links von mir ist ein Urgestein der Szene, nenne ich es mal, auch wenn sie nicht so aussieht. Sie ist wirklich viele, viele Jahre Manga-Zeichnerin und ziemlich viel in der Welt herumgekommen. Und rechts von mir, das ist die Britta. Sie ist Redakteurin bei Carlsen Manga. Und hat unter anderem sogar ein Werk betreut von der Martina Peters, nämlich Tempest Curse. Ja, wir wollen jetzt mal anfangen. Und zwar haben wir in den letzten Jahren sehr viel über deutsche Zeichner gesprochen. Und es gab ja eine relativ große und positive Entwicklung in der deutschen Zeichnerszene. Und wir wollen jetzt kurz mal den Anfang nutzen, um nur eine kurze Situationsanalyse zu machen und mal fragen, Martina, was würdest du sagen, von deinem Gefühl her, wo stehst du als Zeichnerin momentan und gibt es ein Gefühl, was du sagst, so wie steht die Szene momentan da? Also unsere vorige Quintessenz des letzten Jahres war zum Beispiel, dass das Niveau der Zeichner massiv gestiegen ist und sich eigentlich die meisten deutschen Zeichner nicht mehr wirklich vor den Japanern zu verstecken brauchen.
Ja, dem kann ich eigentlich beipflichten, weil die Szene in den letzten Jahren Das sind aber nicht wir, oder?
Ich bin's nicht.
Kleinen Moment.
Wann
hier? Zu viel Bass.
Mit meiner immensen Bassstimme habe ich erstmal die Boxen getötet. Ich kann ihm eigentlich nur beipflichten. Also die Szene, die Zeichnerszene in Deutschland hat sich extrem gesteigert in den letzten Jahren. Was natürlich mitunter damit zu tun hat, dass halt das selber Verlegen viel, viel einfacher geworden ist als noch vor Jahren. Das heißt, die Leute haben viel mehr den Anreiz oder die Möglichkeit, halt ihre eigenen Comics unters Volk zu bringen. Und da müssen sie natürlich auch einen gewissen Standard sich angleichen. Und wenn halt einer hochzieht, dann müssen die anderen halt natürlich nachziehen. Und dementsprechend hat sich dann halt eben eine Szene entwickelt, die sich halt gegenseitig die ganze Zeit immer weiter hochschaukelt. Und dementsprechend stimmt das schon, dass halt die deutschen Zeichner mit den japanischen Verhältnissen eigentlich mithalten können, wenn man halt die gesamten japanischen Verhältnisse sieht. Weil das, was wir ja von den deutschen Verlagen, die aus Japan importieren, bekommen, ist ja immer die Creme de la Creme. Das wissen wir ja inzwischen, glaube ich, alle. Und in Japan selber gibt es natürlich auch viele, viele Unterschiede, was die Qualität angeht. Und wenn man das halt im Ganzen sieht, also im Land selber sieht, dann sind die Deutschen da auf jeden Fall auf dem gleichen Stand wie die Japaner. Wie ich mich selber jetzt sehe, ist immer unheimlich schwer einzuschätzen. Ich bin halt eigentlich auch schon fast ein Urgestein, genauso wie Inga. Ich bin ja auch schon seit 2001 in der Szene unterwegs und seit 2006 halt mit verlegten Büchern dabei. Von daher, ich bin halt Veteran, könnte man sagen. Ich will mich immer ungerne Profi nennen, weil das klingt immer so, als wäre ich schon irgendwo angekommen. Aber da ich mich auch immer noch weiterentwickle, genauso wie alle Zeichner in der Szene selber auch, bin ich halt eher so der Veteran, der halt da so vor sich hin arbeitet.
Inga, was würdest du sagen? Hast du noch eine Ergänzung?
Also ich würde sagen, es ist heute so einfach wie nie, einen eigenen Manga zu veröffentlichen. Also in welcher Form auch immer. Es gibt heute auch Leute, die sagen, ich brauche gar keinen Verlag mehr, die einfach auch im Netz sozusagen eine Fangemeinde um sich geschart haben, dann über Kickstarter oder was weiß ich,
groß rauskommen. Also es gibt quasi eigentlich keine Ausrede mehr, warum nicht jeder, der begeistert erzählen möchte, warum er es nicht auch tut. Und theoretisch bräuchte man sogar keinen Verlag mehr. Allerdings ist es bei mir auch noch so, dass ich sage, der Verlag hat doch noch Vertriebswege, die ich als einzelne Person nicht bespielen könnte. Also schon alleine die Connections zu den Buchhandlungen, da würde ich nicht reinkommen. Ich hätte zwar meine Internet-Fangemeinde, aber so, ich sage mal so, der normale Buchleser, der würde mir vielleicht verschlossen bleiben. Und insofern ist es bei mir noch so, dass ich sehr, sehr gerne für den Verlag arbeite, also in dem Fall jetzt für Carlsen.
Ja, du.
Und
ja, ich wollte da nur kurz reinhaken. Also du hast ja nicht nur die Vertriebswege, die halt so ein Verlag für dich erschließt, mehr oder weniger, sondern du hast auch eine gewisse Art Betreuung, die du halt nicht hast, wenn du alleine zu Hause sitzt und zeichnest. Dann hast du halt keinen, der daneben sitzt, beziehungsweise dem du irgendwas zeigen kannst, der dann sagt, ja, guck mal, da musst du aber noch, oder die Story macht gerade überhaupt keinen Sinn. Also die Betreuung ist halt auch nochmal eine ganz große Sache, die man halt als eigenständiger Zeichner erstmal nicht hat.
Du kannst dir vielleicht einen Beta-Leser oder sowas zulegen, aber im Idealfall bringt der Verlag halt doch nochmal auch eine nicht zu verachtende Verkaufsperspektive rein, denn nur vom Idealismus alleine kann ja niemand leben, und wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte wirklich groß, was auch immer das heißt, rauskommen, denke ich mal, ist im Moment der Verlag vielleicht doch noch die bessere Variante. Vielleicht. Was sagt denn der Verlag dazu?
Der Verlag sagt natürlich, die Vertriebswege sind natürlich unglaublich gut, die wir einem aufbieten können. Aber also ich bin als Redakteurin für Martina tätig und habe mit ihr Tempest Curse gemacht und arbeite an anderen Sachen mit ihr zusammen. Und da sehe ich auch als Redakteur meine Hauptarbeit, wirklich mit ihr auch an der Geschichte zu arbeiten und zu entwickeln. Kleine Logikfehler, die natürlich für einen Zeichner und einen Autor total viel Sinn ergeben, weil sie einfach schon komplett eine Welt entworfen haben. Und ich bin die Person, die halt wirklich darauf achtet, Moment, du weißt aber Sachen, die dein Leser noch gar nicht weiß. Und das darfst du nicht vergessen, dass du im Verlauf der Geschichte immer deine Leser abholen musst. Also eigentlich für mich liegt der Großteil meiner Arbeit, wenn ich mit deutschen Zeichnern und Autoren zusammenarbeite, wirklich daran, halt eben an die Geschichte dran zu gehen, den Verlauf, das Storyboard, wo kann man kleine Akzente setzen, dass dann wirklich noch Cliffhanger sind, dass das Interesse des Lesers halt wirklich geweckt wird, dass die weiterlesen und dass dann halt auch im Zeitraum von mehreren Monaten die Leute wirklich am Ball bleiben. So wie ihr das gesagt habt, man kann viel veröffentlichen und überall im Internet und sonst irgendwas. Beim Verlag ist es natürlich so, dass das alles ein bisschen länger dauert, weil wir einfach sehr lange an der Geschichte auch mitarbeiten und da halt einfach wirklich so das Interesse dann halt am Leben zu halten, dass die Leute auch in 6, 7, 8 Monaten den neuen Band auch kaufen. Ja, das ist für mich mein Hauptaugenmerk. Für euch Zeichner ist es natürlich auch solche Sachen wie Vertriebswege und Sachen drumherum, alles, was wir dann halt selbstverständlich dann auch noch, weil es Teil unserer Arbeit ist, dass wir natürlich auch unsere Vertreter haben und unsere Buchhandlung bespielen, ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Ja.
Für dich als Redakteurin, wie ist denn da so die Gewichtung zwischen Story und Zeichenstil, wenn du mit einem Künstler zusammenarbeitest? Ist da dein Hauptaugenmerk wirklich auf der Story oder interessiert dich auch schon ganz direkt und machst du Eingriffe, wenn es ums Zeichnen geht?
Einen guten Zeichner, wirklich der schöne Zeichnungen anfertigt, ist nicht zu verachten, aber mein Hauptaugenmerk liegt tatsächlich auf der Story. Es ist als Zeichner, also man kann schöne Einzelbilder machen, aber die wirklich über Panels, also sequenziell wirklich eine gute Geschichte zu erzählen, das ist ein besonderes Talent, was Comiczeichner halt eben haben und beweisen, Manga-Zeichner beweisen müssen. Und da jemanden zu haben, der wirklich gut eine Geschichte erzählen kann, nicht nur auf dem Papier, also schriftlich so erzählen kann und sich ausdenken kann, sondern auch die Fähigkeit hat, das zu zeichnen. Ob die Qualität der Zeichnung jetzt wirklich die schönste sein muss, muss nicht unbedingt sein. Hauptsache, der Leser kann die Geschichte gut verfolgen und findet sie dann interessant. Das ist das Schwere das ist die schwere Aufgabe, die ein Manga- und Comiczeichner halt eben leisten muss. Und das ist eigentlich für mich wichtig, dass wirklich jemand gut zeichnerisch eine Geschichte erzählen kann. Und das nicht nur in schönen Einzelbildern. Also, dass es nicht nur eine schöne Illustration ist, sondern dass es eine schöne, sequentielle Geschichte ist.
Ja. Inga, was würdest du sagen als Künstlerin? Was ist dir wichtiger, die Story oder dass es schön aussieht? Oder wie ist die Gewichtung verteilt?
Wenn ich immer gefragt werde, was so mein Beruf ist, sage ich natürlich hauptsächlich auch Illustrator, aber ich sage eigentlich viel lieber auch Geschichtenerzähler, weil meiner Meinung nach trifft das gerade beim Manga-Zeichnen mein Schwerpunkt noch mehr. Weil ich, und das klingt jetzt wahrscheinlich blöd, ich persönlich finde nicht, dass ich besonders toll zeichne, aber ich finde, ich kann ganz gute Geschichten erzählen und auch charmante Geschichten erzählen. Also ich glaube, dass darin eigentlich meine Stärke ist. Und manchmal ist es mir schon fast lästig, irgendwelchen Haarglanz zu zeichnen, weil ich ja eigentlich vorwärts kommen möchte mit meiner Geschichte. Mhm. Also die Geschichte hat bei mir auf jeden Fall den größeren Wert, sage ich jetzt mal.
Ich hatte ja das Glück, Martina zu begegnen, als ich ein Interview mit ihr gemacht habe zu Tempest Curse und durfte auch ein kleines Making-of mit ihr machen. Und da hatte sie gesagt, dass Tempest Curse ihre erste eigene richtige Geschichte war. Hatte zumindest Kai Steffen Schwarz gesagt, wenn das so richtig ist. Dass es deine erste eigene, selbst ausgedachte, geschriebene Geschichte war, die veröffentlicht wird bei einem Verlag?
Nein. Okay. Tempest Curse war die erste eigene Geschichte nach meiner Zusammenarbeit mit Anne. Mhm. Die haben mit mir zusammen Lientod gemacht und das war meine erste eigene Geschichte bei Carlsen, könnte man so sagen. Aber Ten bzw. Karl war meine erste eigene Geschichte, die beim Verlag veröffentlicht wurde. Okay. Nur bei einem anderen Verlag halt.
Wie war für dich da so die Gewichtung zwischen dem Zeichenstil und der Story? Oder jetzt generell, jetzt beim Arbeiten?
Ich würde sagen, früher, früher war das so, dass mir die Story wichtiger war, weil ich einfach nur nicht so gut zeichnen konnte. Also ich will auch natürlich hauptsächlich Geschichten erzählen. Also ich bin ein moderner Barde. Das, glaube ich, habe ich auch schon mal in irgendeinem Interview gesagt gehabt, dass das wichtiger ist für mich. Ich bin aber auch ein verdammter Perfektionist, was Zeichnungen angeht. Versuche ich mich immer weiter zu entwickeln, um eigentlich um die Geschichte schön zu erzählen. Nicht um schöne Bilder zu malen, sondern um die Geschichte zu unterstützen. Also irgendwo 60, 40 oder sowas, denke ich mal. Story 60, Zeichnungen 40. Weil ich finde schöne Bilder schön und wichtig für die Unterstützung der Geschichte. Aber es würde halt nichts bringen, wenn man schön zeichnet und die Geschichte scheiße ist. Um es mal so zu sagen.
Da würde ich nochmal ergänzen. Bei mir ist es auch ein bisschen so, wie wahrscheinlich bei vielen deutschen Manga-Zeichnern, dass wir natürlich unser Allerbestes geben wollen. Weil wir halt auch in Creme de la Creme Konkurrenz sind und wir dazu auch neigen, uns sehr leicht zu überarbeiten, weil wir uns so viel Mühe geben wollen. Und bei mir war es auch so, dass ich nach einem Projekt, wo ich sehr viele schöne Gesichter, schöne Frauen zeichnen musste, war ich wirklich ausgebrannt. Und seitdem versuche ich auch, mich nicht zu verausgaben irgendwie. Also hier die Schneeballensachen sind quasi der absolute Gegenentwurf zu meinen Manga-Sachen davor, bei denen ich, die auch aufwendig sind, aber bei denen ich besser entspannen kann. Und um meine Gesundheit zu schützen, bin ich halt auch so mal überlegen, wohin die Reise bei mir gerade geht auch so. Ich will auch schöne Zeichnungen machen, aber es bringt ja nichts, wenn ich mich kaputt mache sozusagen.
Ich würde jetzt gerne einen klitzekleinen Sprung machen. Und zwar würde mich mal interessieren, was ihr denkt, welches Alter ihr jetzt speziell mit euren Geschichten oder halt auch bei dir jetzt, Carlsen, auf welches Alter ihr abzielt. Welche Zielgruppe würdet ihr gerne erreichen oder welche Zielgruppe erreicht ihr tatsächlich? Ich meine, Martina, was hast du da so Informationen oder ein Gefühl auf den Messen, was du bekommst?
Ich habe ja witzigerweise ja wirklich ganz viele unterschiedliche Leute dabei. Also ich habe ja vom 14-jährigen Mädchen/Jungen bis zur 52-jährigen Hausfrau habe ich echt alles dabei. Klar, der Großteil ist tatsächlich irgendwo zwischen, keine Ahnung, 15 und 30 oder sowas vielleicht. Überhaupt keine große Spannweite hier oder so. Aber so irgendwo im Teenie, junge Erwachsene ist, glaube ich, meine tatsächliche Zielgruppe. Zumindest die so auf Messen geht und dann sich auch irgendwie Signaturen abholt oder irgendwie sowas in der Art. Aber ich weiß, dass es halt eigentlich irgendwo zwischen 14 und 52 liegt. Abholen möchte ich möglichst jeden, der gerne Geschichten liest. Ich habe da keine spezielle Zielgruppe. Klar, wenn ich ein Konzept einreiche, schreibe ich immer drauf, ja, für Zielgruppe von bis bla bla bla, damit sie wissen, ob sie es einschweißen müssen oder nicht. Aber generell würde ich natürlich jeden abholen, der gerne Geschichten liest.
Bei mir ist es ganz doll projektabhängig, weil ich auch eine Zeichnerin bin, glaube ich, die sich einfach nicht festlegen kann oder will. Also bei mir hat es ja angefangen mit Manga für wirklich ganz junge Mädchen, so ab 11. Dann kam mal was ab 16. Jetzt die Schneeballensachen, würde ich sagen, sogar eher so, ich will nicht sagen ältere Frauen, aber so ab 19. Das liegt aber nicht daran, dass der Inhalt so hardcore ist, sondern dass Themen angesprochen werden, mit denen man vielleicht eher ab 19 was anfangen kann. Also zum Beispiel Hochzeiten oder eben Depressionen. Und es schwankt, aber es schwankt auch, weil meine Themen so unterschiedlich sind. Und ich habe auch keine präferierte Zielgruppe. Jetzt gerade bei den aktuellen Schneeballensachen würde ich tatsächlich sagen, junge Frauen, so ab 19. Das sind die hauptsächlich zu den Signierstunden auch kommen.
Wie ist das bei Carsten? Gibt es da irgendwie so eine Art, habt ihr so eine Art Philosophie, wo ihr sagt, ihr wollt gerne die Zielgruppe abdecken? Oder?
Natürlich wollen wir gerne alle ansprechen. Ich würde jetzt auch sagen, Großteil der Manga-Leser, wie wir das einschätzen, ist tatsächlich so ab 14. Meistens eher Frauen allgemein. So 60-70% der Manga-Leser, habe ich so das Gefühl, sind Frauen. Und die lesen aber auch alles durch die Bandbreite weg, wo man sagen würde, das sind eher Jungs-Comics oder was wir sagen dann halt Szenen-Comics. Aber das ist ja dann egal. Wir haben aber natürlich auch Comics für kleine, also Manga ist für mich immer alles eins. Wir haben Manga auch natürlich für kleinere, die kleine Katsuchi, My Hero Academia, Naruto, One Piece, das sind natürlich auch Sachen, die auch für Jüngere einfach auch gedacht ist, die ersten Bände vor allen Dingen, und die natürlich auch gerne von 8-Jährigen dann auch gelesen werden. Also das ist von 8 bis 88 ist, glaube ich, auch alles dabei, sozusagen. Ja. Aber ich persönlich arbeite eher in dem Bereich 14 bis 26, würde ich jetzt mal so schätzen. Das ist die Hauptzielgruppe der Manga, die ich betreue. Ja.
Also an alle die Frage, habt ihr das Gefühl, es gab eine Veränderung, dass früher die Geschichten eher für junge Leute waren? Weil von außen, wenn man Leute fragt, die nicht mit der Szene in Kontakt kommen, doch immer noch das Vorurteil vorherrscht, dass die Geschichten doch eher für Kinder sind? Gab es da eine Veränderung oder nehmen die Leute das schon immer etwas falsch wahr?
Ich glaube, dass die Leute das sehr, sehr viel falsch wahrgenommen haben, weil es wurde halt das Klischee irgendwie eingeführt, dass ja, Mangas und Anime sind ja was für Kinder, weil es sind ja Comics und Trickfilme und so weiter. Weil klar sind die Zeichner hierzulande älter geworden und dementsprechend sprechen sie einfach aus Natur schon ein älteres Publikum an, glaube ich, weil sie sich mit anderen Themen auch beschäftigen und reifer geworden sind, auch im Erzählen und so weiter. Also, aber ich würde nicht sagen, dass die Manga allgemein früher wirklich Kinderzeugs gewesen sind. Das war eigentlich schon immer eine Fehlinterpretation der groben Menge, der groben Masse. Es hat sich wohl, glaube ich, ein bisschen geändert, dass halt die Ansicht von außen sich ein bisschen geändert hat. Dass die Leute langsam aber sicher durch viel, viel Arbeit von in der Szene bemerken, ach so, das ist ja gar nicht nur für Kinder. Es gibt ja auch Mangas für Erwachsene und Mangas für Hausfrauen und Mangas für Büroleute und so weiter, weil da halt viel, viel dran gearbeitet wurde. Aber ja, da waren sie schon immer.
Das würde ich unterstreichen. Also besonders dieser Teil mit durch unsere harte Arbeit. Wir sind in der seltsamen Situation, wir sind quasi, wie du schon am Anfang gesagt hast, wir sind das Urgestein, wir sind die Ersten, also haben wir irgendwie auch, habe ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen die Verantwortung, wie es weitergeht. Wir sind quasi, wir leiten jetzt niemanden, aber irgendwie wird schon von uns erwartet, dass wir auch so ein bisschen repräsentieren, auch den deutschen Manga nach außen, das geht mir sehr oft so, also als Beispiel, ich war jetzt letztes Jahr in Österreich und hatte eine Ausstellung, eine Manga-Ausstellung. Und die Leute in Österreich waren super aufgeschlossen, aber sie waren auch irgendwie erstaunt, dass da halt nicht ein 16-jähriges Mädchen mit Ringelstrümpfen und Katzenohren kam, sondern eine erwachsene Frau. Und das ist, ob wir es wollen oder nicht, denke ich mal, im Moment auch so ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir den deutschen Manga-Stil nach außen tragen und den Leuten vermitteln, warum er toll ist. Aber, also ich finde es nicht schlimm. Nee,
also ich habe da auch nichts gegen. Ja.
Ich glaube, das ist halt einfach Manga, da gibt es so viele Stilrichtungen und so viele Leser, die man eigentlich ansprechen kann. Und durch die ganzen Zeichentrickfilme, die früher liefen bei RTL 2 nachmittags, man weiß es halt, dann haben halt die Kinder geguckt. Und das ist bei vielen Erwachsenen vor allen Dingen einfach so abgepackt. Das ist halt für Kinder. Dass natürlich Sailor Moon, Dragon Ball auch oder Lady Oscar, dass da auch wirklich dunkle und düstere Themen auch drin stecken, das wurde natürlich gar nicht so wahrgenommen. Und das ist halt auch etwas, was sich halt jetzt eben auch langsam entwickelt bei euch Zeichnern, aber auch bei den Lesern und vielleicht bei einem breiteren Publikum. Ja.
Also es gibt in der deutschen Szene eine Diskussion, die sich, glaube ich, letztes Jahr so ein bisschen erschöpft hat, und zwar die Boys-Love-Diskussion, ob wir zu viel Boys-Love in der deutschen Szene haben, so speziell im Doujinshi-Bereich auch. Nur um die Diskussion jetzt mal... Wir wollen sie jetzt nicht beitreten. Nur abschließend, ich glaube, man könnte vielleicht schon einen abschließenden Kommentar bringen. Was würdet ihr sagen, so auf Verlags- und Doujinshi-Ebene, ist das noch relevant, die Diskussion? Also gibt es überwiegend Boys Love, sodass die alle anderen Themen verdrängen, oder ist das schon alles relativiert?
Also ich würde jetzt gerne mal was sagen. Und zwar Folgendes. Also über Boys Love wird ja viel genörgelt, besonders von denen, die es nicht lesen. Und ich habe überhaupt nichts mit Boys Love am Hut. Ich habe noch nie Boys Love gezeichnet und ich lese es auch nicht. Aber ich finde, dass Boys Love-Fans die treuesten und mit die besten Fans sind, weil sie kaufen, was sie mögen. Sie lesen vielleicht manchmal Scanlations, aber viele kaufen auch wirklich. Sie sind dankbar für Merchandise, sie sind dankbar, wenn die Zeichner kommen. Wenig Fangruppen sind so dankbare Fans wie Boys Love Fans. Deshalb muss ich jetzt mal eine Lanze brechen. Und ich würde mir wünschen, dass alle Fans so mit Herzen dabei sind und auch mal kaufen, was sie mögen, sage ich jetzt mal. Deshalb, ich kann zu der Diskussion viel weniger beitragen als Martina wahrscheinlich. Aber ich als Außenstehender würde echt mal gerne Lanze brechen für Boys Love Fans.
Aber solche Aussagen finde ich auch unheimlich wichtig für jemanden, der halt nicht da drin steckt und wo man dann nicht denkt, so ja, die will jetzt halt wieder so ein bisschen das unterstützen und so. Ich finde das halt wichtig, dass das auch mal gesagt wird. Daher danke. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist im Verlagsmanga-Wesen, also an Eigenproduktionen, gibt es tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel Boys Love, wenn nicht sogar fast keins. Ist überhaupt gerade irgendwas Aktuelles Boys-Love-mäßig angekündigt? Ich glaube, das letzte war jetzt halt Sternsammler, was bei Tokyo Pop rausgekommen ist. Ansonsten sind wir alle in irgendwelche anderen Genre abgewandert. Ich mache jetzt ja auch keinen Boys-Love bei Carlsen mehr. Ich mache ja immer noch Boys-Love, aber nicht bei Carlsen. So allgemein verlagstechnisch ist da gar nicht mehr so viel Boys-Love los. Ich finde es immer interessant, wenn die Leute sagen, ja, jetzt ist wieder 70% Boys-Love im ganzen Verlagsprogramm und dann guckt man sich, was sind aber alles Einzelbände. Mhm. Und nebenher, also bei den Neuveröffentlichungen, wenn man nur die Neuveröffentlichungen sieht und dann die laufenden Serien nicht mitgezählt werden, ja klar, dann ist Boys-Love natürlich überwiegend da, weil es halt alles Einzelbände sind. Und wenn man aber alle laufenden Serien wie Naruto, gut, das läuft jetzt nicht mehr, aber Naruto, One Piece, hast du nicht gesehen, Schlag mich tot und so weiter, diese ganzen Shonen-Serien mitzählen würde, die alle durchweg weiterlaufen, dann wären das dann keine 70% mehr. Und das ist in der Doujinshi-Szene tatsächlich auch so, der Michael Dekomain, wie auch immer man ihn ausspricht, der Michi, der hat mal eine Hochzählung gemacht, 2014 oder 15, glaube ich, was die Doujinshi-Szene angeht, weil da auch immer wieder gesagt wird, ja, die ganzen Yaoi-Zeichner und die ganzen Boys-Love-Zeichner in der Doujinshi-Szene, das ist so massiv, das ist alles, das nimmt überhand. Und im Endeffekt war es da, glaube ich, halbe-halbe. Also da haben sich wirklich die Boys-Love-Zeichner 50% Stapel gehabt und die alles andere an Genres, die es halt noch sonst noch gab, haben sich dann den anderen Stapel geteilt und es war wirklich gleich auf. Also es ist nur einfach, dass die Boys Love Doujinshi und Zeichner, ich weiß nicht, ob die irgendwie auffälliger sind als die anderen Genres, weil sie vielleicht so eine große Fan oder so oder eine sehr, nee, vielleicht nicht lauter, aber eine sehr
ja, sie machen sich halt bemerkbar.
Also das sind halt sind halt viele und also sind Legion und sie sind viele und sie reden überall mit. Und ich glaube, deswegen wirkt das so.
Das sind aktive Fans.
Ja, aktive Fans, das ist ein schönes Wort. Das klingt nicht so komisch. Dass man halt den Eindruck gewinnt vielleicht, dass da viel mehr Boys Love ist, obwohl es halt so nicht ist.
Ich glaube, das ist halt auch, wenn man ein bisschen an ein gewisses Thema, wenn man da schon ein bisschen negativ rangeht, fällt einem erstmal auf, wie viel dann quasi einfach rauskommt. Das ist nicht unbedingt dann tatsächlich so der Fall. Das ist einfach nur so... ja, so ein Pet-Peeve, was man dann halt einfach sieht und dann sagt, ah, hier, das läuft aber falsch oder das finde ich nicht gut. Und dann kriegt das so eine Riesengewichtung, die aber eigentlich gar nicht da ist. Das ist, glaube ich, eigentlich so.
Ist als Fragestellung vielleicht die Befürchtung, abseits von jetzt Verlagswerken zum Beispiel, die Boys Love-Themen behandelt haben, dass es vielleicht in vielen Boys Love Doujinshis dass da ein gewisses Stereotyp vertreten wird in der Geschichte, dass die Geschichten sehr schematisch sind?
Das glaube ich gerade nicht. Ich glaube, gerade in der deutschen Szene ist das so, dass die Zeichner ganz stark von den japanischen Stereotypen 0815 hoch, wenn ich etwas schwul, schon Ei-Geschichten ausbrechen und abwandern. Weil es halt, es gibt es ja aus Japan zu Genüge. Warum sollen wir es dann auch noch machen? Ich glaube, dass viele deutsche schon Ei-Zeichner gerade was anderes machen. Gerade deswegen.
Dazu würde ich gerne was dazu sagen. Ich glaube, ihr deutschen Zeichner geht einfach den härteren Weg. Ich habe mich vorhin mit jemandem darüber unterhalten, in Japan und in Amerika, also sage ich jetzt mal die klassischen Comic-Manga-Länder, da gibt es auch einfach Schulen, da gibt es eine ganz andere Möglichkeit, das Zeichnen und das Geschichten erzählen, also das Zeichnen von Geschichten wirklich zu lernen. Und hier ist es einfach, dass ihr euch natürlich viel auch einfach selber beibringen musstet und entwickeln musstet. Das ist halt der härtere und der steinigere Weg. Das heißt aber auch, dass man viel intensiver einen eigenen Stil entwickeln kann, sowohl erzählerisch als auch natürlich zeichnerisch. Man weicht halt von dem klassischen Schulschema ab, was man vielleicht dann halt in Manga-Schulen beigebracht bekommt in Japan. Und entwickelt halt mehr aus sich selbst heraus. Es ist der härtere Weg, aber ich glaube, das ist der Weg, der einen am Ende besonders macht. Ja.
Um jetzt mal zu dem tieferen Thema deutsche Stories zu kommen, nur mal so als Anfangsfrage, ich würde gerne mit Inge anfangen. Wie gehst du vor? Wie gestaltest du eine Geschichte? Wie läuft das bei dir ab?
Also ganz allgemein, ich denke natürlich nicht am Anfang, ich will jetzt eine gute deutsche Story schreiben, sondern ich will eine gute Story schreiben, klar. Bei mir hat so ein bisschen Umdenken eingesetzt in den letzten 2 Jahren, dass ich versuche zumindest, Stories zu schreiben, die nur ich dem Leser erzählen konnte. Weil entweder weil es meine persönliche Meinung ist oder weil es so eine starke Inga-Note hat, dass es keiner kopieren kann auch. Also das ist so ein bisschen so mein Ziel, dass ich dem Leser etwas geben kann, was nur ich geben kann. Ich versuche das ja auch so ein bisschen mit Schneeballen und den Reiseerlebnissen. Aber natürlich hilft mir dann auch die ganzen älteren Manga, die ich gezeichnet habe, was so Storytelling und so weiter angeht. Also und ansonsten habe ich schon immer viel gelesen, viele Geschichten konsumiert. Jetzt zum Beispiel schaue ich gerade Star Trek auf Blu-ray und es ist super. Ich kannte es vorher nicht, aber auch das kann helfen, dich als Geschichtenerzähler auch zu bilden, zu gucken, warum haben andere Sachen funktioniert, weit weg von Manga, warum haben die eine riesige Fanbase. Und das versuche ich halt. Ich versuche mich nach allen Seiten auch zu bilden, sage ich jetzt mal, und daraus, wie gesagt, meine, in Anführungszeichen, Geschichten zu entwickeln. Mal sehen, wie es klappt.
Aber du nimmst das auf, was du von außen gespiegelt bekommst irgendwie durch, keine Ahnung, Serien, Bücher, sonst irgendwas und entwickelst es selber. Es ist nicht wirklich so, dass du jetzt eine Schulklasse hattest irgendwie und ein Lehrer, der da vorne stand und meinte, du musst jetzt das und das und das machen, damit du von der Punkt A zu Punkt B kommst. Ne?
Ich
das ist schon viel aus dir selbst heraus.
Ich versuche zu analysieren, warum es so gut funktioniert.
Ja. Und
was
das
kann
ist
ich
der
davon
härtere Weg.
Mhm. Ich meine, ich habe ja diese Freundin Caroline, die in Japan Mangaka ist. Mhm. Und als nur als Anekdote, sie versucht jetzt seit über einem Jahr bei einem sehr großen Verlag auch eine Geschichte wieder in ein Magazin zu kriegen. Und es kommt einfach nicht durch die Redaktionssitzung. Nicht weil die, also es heißt, es bekommt nicht das Okay, dass es im Magazin starten darf. Das liegt aber nicht daran, dass das irgendwie schlecht ist oder so, sondern in Japan gibt es sehr genaue Auflagen und sehr genaue Vorstellungen, gerade auch was eine Deutsche sozusagen zu erzählen hat. Mhm. Und an dieser Mauer kann man auch zerschellen, sage ich jetzt mal. Also du kommst dann einfach nicht rein. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland in einer auf jeden Fall besseren Position.
Martina, man sagt ja, es gibt so zwei Arten von Autoren, die anfangen, eine Geschichte zu schreiben und nicht wissen, wohin sie geht. Und es gibt die Konstrukteure, die die Welt im Kopf schon erschaffen und dann aufschreiben. Welcher Typ bist du?
wie hieß noch gleich der Autor von Winter is Coming? Verdammt, ich habe den Titel schon wieder vergessen, weil ich die Bücher nicht gelesen habe. Game of Thrones. Der hat das Architekt und Gärtner genannt. Und ich bin halt absoluter Gärtner. Also ich habe zwar einen Fahrplan, ich weiß, wo ich hin will, so ist es nicht. Also ich fange nicht einfach irgendwie an und dann mal gucken, wo es hingeht. Also ich habe einen Fahrplan, wo ich hin möchte, ein paar gewisse Stationen, die ich auch abfahren möchte, aber ansonsten gucke ich halt mal, wo es hingeht. Und manchmal fahre ich auch mal eine Station nicht an, sondern fahre woanders hin. Ist tatsächlich mehr oder weniger so passiert, als ich Tempest Curse den ersten Band fertig hatte. Der zweite und dritte Band, ich habe ihn dann mir wieder zur Brust genommen quasi und dachte mir so, wer hat die Scheiße denn geschrieben? Das war auch dann nach dem Redakteurswechsel und ich habe dann so das erste quasi, was Britta von mir zu hören bekam, als sie das Projekt übernahm, war so, ich schreibe mal den zweiten, dritten Band neu, ne? Ja. Und ich habe es halt, also gewisse Dinge sind natürlich noch drin geblieben, aber ich habe halt die Bände nochmal wieder umgeschrieben, weil ich halt in der Zwischenzeit schon wieder wahnsinnig viel dazugelernt habe, was Storytelling anging. Aber ja, an für sich im Grunde bin ich halt fast im Maximum Gärtner drin.
Mal die Frage jetzt an dich, Britta. Bei euch in der Redaktion, was sind so Geschichten, wo ihr sagt, die sind besonders, gibt es da bestimmte Merkmale? Ist das eine Bauchsache oder ist das eine Gefühlssache oder habt ihr schon eine gewisse Struktur, auf die ihr achtet?
Oh, ganz schwieriges Thema. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie, dass der gewisse Funke einfach überspringen muss in der Geschichte, wenn ich sie lese. Also ich kann jetzt natürlich nur von mir persönlich sprechen. Man kriegt manchmal wirklich auch letztendlich schön gezeichnete Sachen irgendwie vorgelegt, aber es ist tatsächlich irgendwie, die Geschichte muss was haben, was einen direkt anspringt, wo man sich denkt, das finde ich total interessant. Das möchte ich unbedingt natürlich auch mit einem Zeichner und einem Autoren zusammen bearbeiten, weil ich glaube, das wird was ganz Tolles, auf was ich auch, klingt jetzt blöd, aber da bin ich stolz als Redakteur dann halt eben dran gearbeitet zu haben. Und ich plaudere mal einfach aus dem Nähkästchen. Martina hat unglaublich viele Ideen und Projekte und was man alles machen könnte und dann pickt man sich irgendwie dann natürlich dann irgendwie zusammen raus, so, ganz ehrlich, das war das, was mich einfach so angesprochen hat und das will ich unbedingt gerne mit dir machen und ich glaube, das wird einfach toll. Also das ist irgendwie muss der Funke auch in meinem Herzen geweckt werden und das ist dann halt wirklich geschichtsabhängig, storyabhängig, ja.
Nur ganz kurz so. Und das ist dann halt wieder der Vorteil, den man halt beim Verlag dann hat, dass man halt, wenn man halt so wahnsinnig viele Ideen hat, von denen man aber gar nicht weiß, sind die alle irgendwie, taugen die was? Ne? Und dann schmeißt man sie dann dem Redakteur vor, so hier, friss oder stirb. Und eventuell ist dann was dabei, was dann halt dem Redakteur gefällt, weil der Redakteur ist im Endeffekt ein erster Leser. So. Und wenn der erste Leser sagt, was ist das für ein Kram, dann kommt es wahrscheinlich beim Rest der Leserschaft auch nicht an. Und dementsprechend ist das natürlich toll, wenn man dann halt jemanden hat, der einem dann wirklich auch vollkommen objektiv sagt, das ist gut, das können wir machen, mach das mal weiter.
Die Frage nochmal an dich, so für dich persönlich subjektiv. Gibt es so ein bestimmtes Setting, wo du sofort sagst, ah, interessant, also eine Dystopie, oder gibt es da irgendwie einen Favoriten, oder hast du so bei manchen, so springt da mehr der Funke über?
Also ich bin eigentlich von meinem Hintergrund, von meiner Kindheit aus her eher der klassische Science-Fiction- und Dystopie-Leser. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich in meiner Arbeit mache tatsächlich, aber was ich total interessant finde. Gerade auch Endzeitgeschichten, Dramen, das ist halt irgendwie was, wo die Abgründe der menschlichen Natur vorkommen, interessieren mich einfach. Finde ich sehr, sehr spannend und bin ich immer froh, wenn ich was bekomme, was in diese Richtung geht. Weil gerade diese Endzeit-apokalyptischen Themen, da tun sich halt eben wahre Abgründe auf. Ja.
An euch so die Frage, wie wichtig beurteilt ihr, dass es ein Setting gibt, was jetzt nicht so, was jeder hat, sondern dass es wirklich ein interessantes Setting ist oder zum Beispiel wie eine Dystopie, oder wie wichtig beurteilt ihr so allgemein das Setting? Also man kann ja eine schöne Geschichte erzählen, aber die Welt, die drumherum ist, wie ausgeprägt muss die Welt sein?
Es ist, glaube ich, super schwer zu beantworten. Es, glaube ich, arbeitet ja auch jeder Zeichner ein bisschen anders. Manche Zeichner wollen halt unbedingt das rauslassen, was in ihnen brodelt, und die machen dann echt nur ihren Scheiß, sage ich jetzt mal, auf den sie halt stehen, und nach mir die Sinnflut. Und dann gibt es halt Zeichner, die sagen, ja, aber mein Publikum und bla. Und es muss halt jeder auch selber für sich wissen. Also ich glaube, dass wenn die Charaktere, also ich bin so ein Charaktere-Fan, ich finde, wenn die Charaktere gut sind, wenn man ihnen gerne zuguckt, egal was sie machen, dann ist es fast egal, in welchem Setting sie agieren. Dann guckt man ihnen auch gerne auf dem Klo zu oder sonst irgendwo, ohne dass es einen dystopischen Hintergrund gibt. Also das ist es halt, es gibt halt auch keinen goldenen Mittelweg. Ich glaube, es gibt halt Leute, die dieses Talent haben, dass sie den Leser in ihre Geschichte reinziehen und es fast Schnurz ist, in welchem Setting es dann stattfindet. Aber im Idealfall sollte es natürlich ein Setting sein, das man selber spannend findet. Das strahlt dann, glaube ich, auch die Geschichte aus.
Ja, im Grunde, wie Inga sagte, es ist das Setting selber ist ja im Grunde nur das Stück Papier quasi, wo man das Bild draufmalt, was man da erzählen möchte. Dementsprechend ist das eigentlich vollkommen egal, ob das Papier weiß, blau, grün oder schwarz ist, solange die Geschichte, die man draufmalt, interessant ist. Also es kann auch langweiligstes theoretische Setting, das es gibt, die Gegenwart, hat schon jeder tausendmal gemacht, aber es kommt drauf an, wie man die Geschichte erzählt und was für eine Geschichte erzählt. Wenn man auf Biegen und Brechen versucht, irgendein Setting zu machen, was noch keiner gemacht hat, dann verprasst man zu viel Energie darauf, zu versuchen, neu und anders zu sein. Und diese Energie fehlt dann woanders, zum Beispiel in tollen Charakteren, denen
Haarglanz.
Man gerne zuguckt.
Hm? Haarglanz.
Haarglanz? Ist das ein Insider? Okay, den musst du mir irgendwann erklären. Also in interessanten Charakteren oder in einer guten Story oder so weiter. Also das Setting ist für mich jetzt im Grunde erstmal irrelevant. Was wichtig ist, ist, dass es halt zur Story passt. Also die Story muss gut sein und die Charaktere müssen interessant sein, weil ich die Geschichte erzähle, um die Charaktere zu zeigen und nicht um ein tolles Setting zu zeigen, was irgendwie super neu und innovativ ist.
Ich glaube, nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich schön, immer von Vorteil, wenn du der Erste bist, der mit was anfängt. Also um nochmal das uralte Beispiel Sailor Moon zu bemühen, es war natürlich ziemlich genial von ihr, sag ich mal, dieses Power Rangers-Prinzip, jeder hat eine bestimmte Farbe, zu nehmen und das aber in einem Schulmädchengeschichte zu packen. Und danach gab es ja sehr viel Magical Girl, also davor auch, aber sie hat halt diese neue Welle losgetreten. Und gut für einen, wenn man das schafft, sag ich jetzt mal.
Aber das ist nicht das, womit man anfangen sollte. Also man sollte nicht mit dem
genau.
Gedanken
also,
anfangen,
ich will
jetzt
schon,
was Neues schaffen.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie, weil ich glaube einfach, dass japanische Redaktionen so ticken, dass da sehr viel vorher geschliffen wurde, bis dieser perfekte Diamant Sailor Moon rausgekommen ist. Sie hat ja auch in Interviews immer viel erzählt, dass sie gegen auch viele Widerstände ankämpfen musste. Aber wie gesagt, die Freundin, die ich in Japan habe, es ist wirklich, gerade bei den großen Verlagen, es ist so ein Gefeile, bis wirklich was Perfektes am Ende rauskommt. Dieses Perfekte wird dann eben bei uns veröffentlicht.
Ich glaube, das Große, was jetzt zum Beispiel bei Sailor Moon natürlich auch war, es hat genau das angesprochen, mit dem sich halt Mädchen damals auch beschäftigt haben und auch was sie sehen wollten. Und das ist auch was ganz Banales in der Zeichentrickserie. Die hatten zwar einen eingeschränkten Kleiderschrank, klingt jetzt blöde, aber sie hatten immer unterschiedliche Outfits dann zwischendrin mal an. Das gab es vorher bei alten Zeichentrickserien, die in Deutschland liefen, nicht unbedingt, dass die halt mal... Ach ja, jetzt hat sie mal ein anderes Outfit an. Und ganz, ganz wichtig, du konntest mit den Charakteren wirklich gut mitfühlen. Und das ist einfach das A und O. Du musst es schaffen, zumindest einen Charakter in der Geschichte zu entwerfen, mit dem man Rotz und Wasser heulen will. Den man einfach die ganze Zeit als Leser unterstützen möchte, den man verstehen kann und... mit dem man einfach fühlt, wo es einfach das Gefühl ist, das ist mein bester Freund. Ja.
Wo wir jetzt bei Sailor Moon sind, Sailor Moon hat ja 18 Bände, ist eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte. Dragon Ball hat 42 Bände, weltweit bekannt. Naruto ist vor kurzem erst abgeschlossen worden, One Piece läuft immer noch. Das Argument, was ich ganz oft höre im Gespräch mit Zeichnern auch, dass es im deutschen Verlagswesen so ist, dass man nicht die Möglichkeit hat, viele Bände zu zeichnen. Würdet ihr das als Argument gelten lassen, warum deutsche Geschichten sich gegenüber jetzt Lizenzeinkäufen noch nicht so durchgesetzt haben?
Oh. jein. Ich würde definitiv sagen, natürlich ist es schwierig, eine richtig krasse Story mit großer Charakterentwicklung und allem drum und dran in 1 bis 3 Bänden zu erzählen. Also so richtig, so One Piece-Style, Naruto-Style, Bleach-Style, was auch immer da so alles lang gelaufen ist, ist natürlich nicht so einfach, weil du hast einfach nur 3x192 Seiten und dann ist Schluss. Da kannst du nicht noch irgendwie 50 Nebenszenen einbauen, um irgendwelchen wichtigen Nebencharakteren, aber trotzdem nur Nebencharakteren oder meinetwegen auch den Hauptcharakteren noch irgendwie eine Nuance zu geben, mehr durch eine Seitenerzählung und so weiter. Klar, ist natürlich eine gewisse Einschränkung, die du da hast. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger natürlich, solche Geschichten zu erzählen, also so tiefgründige, also nicht tiefgründig, aber tiefe Geschichten zu erzählen mit jedem Detail. Aber was eine Geschichte erfolgreich macht, ist, glaube ich, nicht unbedingt die Länge. Und es ist auch so, dass sich das langsam ändert, dass die deutschen Zeichner mehr machen dürfen, also dass sie längere Geschichten erzählen dürfen. Das ist halt einfach, das ist eine Entwicklung, die sich da macht. Die Zeichner werden natürlich auch älter, die lernen mehr dazu, was Geschichten erzählen allgemein angeht. Und ich denke, wir müssen einfach da weiter dran arbeiten, sowohl am Erzählen als auch eben am Ausprobieren, wie viel Platz brauche ich wirklich, um eine gute Geschichte zu erzählen. Das ist so ein, das geht Hand in Hand und ich denke mal, also es ist kein, aber es ist auch kein Garant für erfolgreiche Storys. Du kannst auch 40 Bände machen und die Story kann trotzdem scheiße sein und keiner will es lesen. Also dementsprechend, gleichzeitig kannst du halt auch sowohl in Deutschland als auch in Japan nur 3, 4, 5 Bände machen und das ist halt die absolut Hammer-Story und jeder denkt sich, boah, da hätte ich sogar mehr von gelesen oder gerne mehr von gelesen, aber es gibt halt nicht mehr oder aber das ist super abgeschlossen gewesen. Theoretisch würde ich gerne mehr lesen, aber andererseits war es ein gutes Ende. Also es ist so, die Länge von einem Comic ist meiner Meinung nach kein Garant dafür, ob es gut wird oder schlecht wird oder erfolgreich wird. So.
Also ich denke, dass niemand, also klingt jetzt fies, aber niemand sollte sich dahinter verstecken und sagen, ich hatte nur ein Band und deshalb konnte ich nicht richtig ausholen. Ich finde, ein einzelner Manga-Band, also ist für mich so vom Feeling wie so ein 1,5 Stunden Kinofilm. Und da gibt es jetzt zig Beispiele von krassen, emotionserweckenden, guten Kinofilmen. Ich denke, was der Vorteil bei einer langlaufenden Serie ist, dass du einfach aufgrund der Sache, dass sie länger läuft, auch länger im Gespräch bleibst. Und das ist natürlich immer von Vorteil, wenn du längerfristig Verkäufe einfahren möchtest. Bei uns Manga-Zeichen ist halt das Problem, wir haben so eine kurze Strahlzeit. Wir werden halt auf den Markt geschmissen, dann im Idealfall redet man vielleicht 2 Monate und dann müssen wir aber weiterzeichnen. Und dann ist eine lange Durststrecke, wo die Fans gar nichts von uns hören. Aber wir sind da und wir zeichnen. Und bei diesen hammerlangen One Piece, Conan, was weiß ich, Serien, da wird halt immer wieder nachgeliefert. Du bleibst immer wieder im Gespräch. Und das ist natürlich von Vorteil, um natürlich auch einen gewissen Hype aufzubauen, aber auch um den Lesern ins Gedächtnis zu rufen. Du bist noch da, weil wir leben auch einfach in einer Zeit, wo du sehr, also die Leser sind so unheimlich schnell abgelenkt, sage ich jetzt mal. Es gibt so viele andere Sachen zu konsumieren, auch mit Sachen wie Streaming. Du kannst alles schauen zu jeder Zeit und deine Leser können sich so schnell von dir wegdrehen und du musst um jede Aufmerksamkeitssekunde kämpfen. Und da sind natürlich langlaufende Serien super.
Man darf aber auch nicht vergessen, dass es in Japan natürlich eine ganz andere Industrie ist. Das heißt, wenn die Sachen, die werden in Magazinen vorveröffentlicht oder teilweise online inzwischen, da sind sie ja auch viel stärker am Markt, aber dass die tatsächlich halt auch in den Magazinen halt natürlich Beliebtheitsumfragen haben. Und dass, wenn halt sich eben auch abzeichnet, dass es bei einer Geschichte einfach nicht auf den grünen Zweig zu kommen ist, dass die dann auch nicht weitergeführt wird. Dass erst auch erstmal abgewartet wird, wird da tatsächlich dann später auch ein Sammelband aus diesen vorveröffentlichten Kapiteln gemacht. Das ist schon ein längerer Prozess und gerade diese sehr, sehr erfolgreichen und langlaufenden Serien, da hat man Merchandise dazu, da hat das Anime-Spiele, es wird dann ja wirklich, okay, das ist beliebt, jetzt schmeißen wir es auf den Markt und jetzt gehen wir aggressiv halt eben auch daran, dass wir auch die Rechte irgendwie bei uns überall verkaufen können und dann wird dann halt ein großes Ding draus. Und manchmal ist es dann halt auch so, dass natürlich auch Geschichten dann künstlich am Leben erhalten werden, dass dann halt eben noch eine Folge, noch ein Kapitel mehr und noch eine Storyline und Story Arc dazu, um natürlich möglichst lange zu profitieren von der guten Arbeit. Ja.
Ist es denn jetzt mal als ganz kurze Seitenfrage als Interessierter vorstellbar, dass wenn man genug deutsche Zeichner im Verlag hätte, dass tatsächlich mal sowas gibt wie Banzai auf Deutsch? Oder ist es ein Modell, was sich einfach nicht durchgesetzt hat?
Schwierig. Es gibt natürlich immer irgendwie Überlegungen, was man halt einfach machen kann. Momentan den Weg, den wir gehen, ist der für uns, der einfach am sinnigsten auch war. Wir haben natürlich auch in der Banzai damals und auch in der Daisuke auch immer wieder deutsche Zeichner veröffentlicht, das darf man nicht vergessen. Wir haben damals diese kleinen Chibi-Manga, da sind wir ja damals auch eben auf Martina aufmerksam geworden, die dann Emotional hieß sie, ne? Glaube ich? Ja. Und haben einfach viel ausprobiert. Momentan ist es einfach für uns so, dass dieser ganze Weg, die Bände zu entwickeln und dann auf den Markt zu bringen, der sinnigste für uns ist. Das heißt aber nicht, dass das jetzt irgendwie in 10, dass wir da stur einfach dran bleiben und dass wir in vielleicht 5, 10 Jahren nicht was anderes machen. Magazine sind für einen reinen Buchverlag ein ganz anderes Thema, weil klassisch Magazine musst du an die Kioske bringen. Und da funktioniert der Vertrieb ganz anders. Du bist ganz schnell weg aus den Regalen. Und das ist ein ganz, ganz hartes Geschäft, wenn man sich mal anschaut, wie Magazine tätig sind. Und dass der Nutzen, glaube ich, für uns da nicht so gut ist, weil wir würden die Sachen halt hinstellen, versuchen rauszubringen, irgendwie wirklich an die klassischen Zeitschriften und Zeitungskioske und dann wären wir wahrscheinlich ganz schnell wieder weg und dann sind wir doch lieber längerfristig und bleiben länger in den Buchhandlungen liegen. Das bedeutet natürlich halt eben auch, dass da halt so dieser Magazincharakter nicht wirklich gegeben wäre. Ja.
Also ich weiß, Martina, du hast es ja schon gemacht und es gibt da auch einige Duos hier auf dem deutschen Markt. Was ist so euer Gefühl? würde das Zeichnern, die nicht so gern Geschichten erzählen, aber gerne zeichnen, wäre das eine sinnvolle Kombination, dass sich Autoren mit Zeichnern zusammentun? Ist das ein adäquates Modell, um gute Geschichten zu erzählen?
Ich glaube, das kommt immer auf den Zeichner und auch auf den Autoren an. Ja, was heißt Zeichner, die nicht gerne Geschichten erzählen? Wenn ein Zeichner nicht gerne Geschichten erzählt, warum zeichnet er dann Mangas? Das ist jetzt die erste Frage, die ich eigentlich stellen würde.
Ich habe also, versucht, wenn, wenn der Zeichner von sich selber so sagt,
ich kann keine Geschichten schreiben, ich würde aber gerne Comics erzählen, ja, dann, ja klar, warum soll er sich keinen Autoren suchen? Sollte er sich aber selber suchen, meiner Meinung nach, also das ist meine persönliche Meinung, weil man nicht jeden Zeichner und jeden Autoren zusammenpacken kann. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht, weil es eine gewisse... Es muss ein gewisses Zusammenspiel zwischen den beiden geben. Also der Zeichner muss sich vor allen Dingen vorstellen können, bildlich vorstellen können, was der Autor von ihm will, weil sonst kann er es nicht umsetzen. Also wenn man jetzt einen Zeichner hat, der, keine Ahnung, super schlecht mit Drehbüchern arbeiten kann, das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel. Aber angenommen, der Zeichner kann nicht mit Drehbüchern arbeiten, der muss das in Romanform haben, damit die Emotionen ausgeschrieben werden können, damit er sie umsetzen kann und so weiter und so fort. Und da kommt da aber so ein, bekommt aber so ein Drehbuchautor vor die Nase gesetzt, der sowas macht wie Charakter A kommt auf die Bühne, hat den und den Dialog, ist erschrocken oder sowas in der Art und geht wieder ab oder so. Und dann sitzt der Zeichner da. Wie soll ich denn das jetzt darstellen? Also das ist halt diese, das halt... das nicht ganz zusammenpasst. Also wenn ein Zeichner sagt, ich kann gar keine Geschichten schreiben, bitte hilf mir irgendjemand. Ja klar, sollte der sich einen Autoren suchen, das ist eine gute Idee. Aber es muss halt dann auch passen. Also das muss man halt dann ausprobieren. Das kann man dann nicht von vornherein sagen, glaube ich. Das muss man halt getestet haben.
Ganz kurz nachgehakt bei dir, wie war das damals für dich, als du mit einer Autorin zusammengearbeitet hast?
Ich habe mir tatsächlich Anne gesucht, weil ich keine Kurzgeschichten erzählen konnte. Also ich kannte die Anne ja schon vorher. Ich wusste, sie schreibt gut. Und als ich dann halt die Möglichkeit bekam, bei Carlsen zu veröffentlichen, hieß es aber halt auch da, ja, aber erstmal nur ein Band, dass danach eine Trilogie draus wird, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Aber ich durfte halt erstmal nur ein Band machen und ich bin halt von Haus aus schlecht darin, kurze Geschichten zu erzählen, weil ich immer unendlich weit aushole. Und da habe ich halt Anne gefragt, ja, wie ist das? Hilfe? Und ja, wie war die Zusammenarbeit? Ich habe immer einfach so ganz, ganz wurstig irgendwelche Ideen reingeworfen und Anne hat sie dann eigentlich in die passende Form gegossen und natürlich ihre eigenen Ideen auch noch mit eingebracht. Also es war halt eine wahnsinnige Unterstützung. Im Endeffekt ist aber genau dann das passiert, was ich gerade meinte. Es hat irgendwann, haben wir beide gemerkt, dass es halt erzählerisch nicht gepasst hat. Also sie hat auf eine ganz andere Art und Weise erzählt, wie ich es getan hätte. Und wir haben es partout nicht geschafft, irgendwann... Also haben es halt gemerkt, dass wir irgendwie nicht mehr auf den gleichen Nenner kommen, was die Erzählweise angeht. Und deswegen haben wir uns im Endeffekt dann auch getrennt und sind dann halt wieder getrennte Wege gegangen. Und Anne arbeitet jetzt ja auch vollkommen erfolgreich mit anderen Zeichnern zusammen, wo es dann halt besser passt. Ja.
Also ich denke auch, dass funktionierende Zeichner-Autorenteams auf jeden Fall ein Glückstreffer sind. Es muss einfach klicken wie in einer Beziehung, weil man unheimlich aufeinander auch angewiesen ist.
Es ist tatsächlich ein bisschen wie eine Beziehung.
Auf jeden Fall.
Natürlich nicht im romantischen Sinne, aber man hängt ja so extrem zusammen.
Du bist miteinander verwachsen.
Ja, also wickst du an der Hüfte zusammen.
Deshalb glaube ich, das ist ein Glückstreffer, wenn du halt als Zeichner einen Autor findest und andersrum. Aber auf jeden Fall kann das immer nur von Vorteil sein, weil es entlastet natürlich auch den Zeichner. Der Autor kann nochmal extra auf seine Qualität schauen, weil wir Zeichner, Autoren, Einzelpersonen natürlich auch unter einer krassen Doppelbelastung stehen. Mhm. Wir müssen gut erzählen und wir müssen noch geil zeichnen.
Ich glaube, das ist natürlich, man muss viel diskutieren. Und das muss man als Autor und Autor auf der einen Seite, Zeichner auf der anderen Seite, muss man einfach mehr tun, als es jetzt wahrscheinlich zwischen jetzt uns beiden der Fall ist. Irgendwie, wir diskutieren auch über einige Themen, ja, aber es ist, glaube ich, nicht mit so einer Emotion dahinter, als wenn beide halt sagen, das ist mein Baby. Ne? Und da muss man, wie ihr schon gesagt habt, das ist wie eine Beziehung. Da muss man dann irgendwie, Beziehung mit Kind ist manchmal nicht so einfach. Und wenn es klickt, klickt's.
Dann habe ich mal eine Frage, die sich so ein bisschen wieder auf Dragon Ball und Co. bezieht, auf diese erfolgreichen, langlaufenden Serien. Ist es ein Faktor, dass diese Serien zum Beispiel jetzt auch sag ich mal, von Älteren mehr gelesen werden, weil sie einfach brutaler sind als die meisten Verlagswerke, die ich jetzt zumindest gelesen habe? Spielt das eine gewisse Rolle eurer Meinung nach? Also nach dem, was ich so bisher beobachtet habe, scheuen sich, also ist jetzt nur ein Gefühl, scheuen sich Mangaka aus Deutschland, die jetzt bei Verlagen veröffentlichen, oft davor, wirklich brutaler zu zeichnen? Oder ist es nur ein subjektiver Eindruck von mir, der nicht stimmt?
Ich würde sagen, das ist vollkommen subjektiv. Also wenn ich jetzt eine Story hätte, wo es wichtig wäre für die Story, dann würde ich da auch Blood and Guts zeichnen. Also da würde ich dann auch Gedärme rumfliegen lassen und was weiß ich nicht alles. Also scheuen tue ich mich da gar nicht. Ich habe mich gescheut davor, gewisse Dinge zu zeichnen, ja, die ich dann aber jetzt auch gelernt habe. Aber Gedärme und Blut gehören nicht dazu. Also Brutalität wäre kein Problem an sich. Aber man hat natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf so, kann ich das im Verlag überhaupt so verkaufen? Nehmen die das dann so? Oder muss das schon wieder eingeschweißt werden? Und dann haben wir wieder eine geringere Leserschaft und so weiter und so fort. Also klar ist das ein bisschen mit drin, aber ich glaube nicht, dass ein Zeichner da wirklich bewusst entscheidet, ja, nee, lieber ein bisschen seichter von der Story her und allgemein, damit ich das nicht zeichnen muss. Es ist nur einfach, ich glaube, es hat bisher einfach niemand die Notwendigkeit gehabt, brutal zu werden.
Manchmal ist es auch ganz gut, wenn das Brutale nur im Kopf der Leser stattfindet, weil das einfach viel stärker, es regt die Fantasie an und es fesselt den Leser dann auch einfach mehr. Man muss manchmal gar nicht so viel zeigen.
Das ist genauso
auch
wie mit
nicht
Horror.
An Brutalität, ja, genau. Muss man nicht. Also, und manch, also es ist auch tatsächlich schwer, Splatter und Horror, finde ich, auch zu zeichnen, ohne dass es halt albern wirkt. Das kann halt eben auch nicht jeder. Und dann ist es auch manchmal gut, einfach zu sagen, das überlasse ich dem Leser. Der hat auch seine eigene Fantasie. Und dann ist er nicht nur Konsument, sondern er bringt sich auch selber noch stärker mit ein.
Wo wir gerade beim Thema Gedärme und so weiter sind, die durch die Gegend fliegen. Ich habe ja tatsächlich in Ten einen sehr, sehr brutalen Moment drin, den ich aber nicht gezeichnet habe. Es gibt den Anfang davon und man sieht, was am Ende passiert ist. Und alles, was dazwischen passiert, das müssen sich die Leser selbst überlegen. Und da kamen ganz viele Leute und meinten, oh mein Gott, was hast denn du da gemacht? Also da waren sehr, sehr viele sehr schockiert über diese Szene, die ja eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Zumindest nicht auf dem Papier, aber in ihren Köpfen. Ich will gar nicht wissen, was die alles in ihren Köpfen gehabt haben. Aber
kurz positiv schockiert oder negativ?
Also ja, positiv.
Positiv schockiert. Also es war jetzt keiner da, der gesagt hat, wie kannst du nur und so weiter. Sondern es war halt, sie waren schockiert darüber, was passiert ist mit diesem einen Charakter oder allgemein, was halt passiert ist in dieser Szene und was halt ein anderer Charakter einem anderen Charakter angetan hat und so weiter und so fort. Aber es war jetzt nicht so, dass natürlich, es wurde mir nicht vorgehalten. Aber sie waren, also für mich war das positiv, weil ich offensichtlich eine starke Emotion hervorgerufen habe und die Fantasie von diesen Personen angeregt habe, dass sie sich halt diese Szene so vorgestellt haben, dass sie halt schockiert waren.
Ja, wie in den guten Horrorfilmen, wo das Monster nicht gleich in Minute 1 auf die Kamera springt, sondern wo du 40 Minuten erstmal leidest, bis du es gesehen hast.
Ja,
und dieser Horror im Dunkeln ist unheimlich mehr schlimmer als sofort das schlechte CG-Monster.
Man kann ja auch Angst und Horror und so weiter kaputt machen, wenn man das Monster zeigt. Mhm. Es gab mal irgendeinen Film mit der Tokyo Underground Subway Dingsbums nachts. Und da wohl irgendwo ein Monster rumrannte. Und ab der Hälfte des Films hat man das Monster dann durch die Gegend humpeln sehen. Und ab dem Moment war der Film für mich total gestorben, weil er einfach nur total lächerlich war und ich eigentlich nur Mitleid hatte mit diesem humpelnden kleinen Gnomen.
Also ich persönlich denke nicht, dass dem deutschen Manga Splatter und Blut abgeht. Aber ich würde mir wünschen, dass wir noch krasser werden, aber nicht was die Brutalität angeht, sondern noch krass verrückter oder krass lustiger oder krass romantischer. Also versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Dass wir noch mehr den Dolch in das Herz des Lesers stechen. Das würde ich mir halt noch wünschen. Aber das ist auch schwierig zu machen, zu finden. Wie mache ich das? Das würde ich mir halt noch wünschen von den Deutschen.
Ich finde auch tatsächlich, dass die Geschichten, die du dir wünschst, da bringst du als Autor, gibst du da unheimlich viel auch von dir preis, finde ich. Und das ist halt natürlich auch,
will auch
da braucht
jeder.
Man auch richtig Kraft dafür. Ne? Also das ist für die Geschichten, die tatsächlich auf die Art und Weise, wie du das dir gerade wünschst, die Leser fesselt, das muss ja auch erstmal rauskommen.
Ja, und du musst bereit sein, es auch zu teilen,
ja.
Sozusagen.
Ja.
Weil du machst dich auch irgendwie nackig in
ja.
dem Moment.
Ja.
Aber wenn man jetzt Brutalität mal so jetzt nicht als Blätter versteht, sondern als Kampfmanga, wie ja so viele erfolgreiche Manga waren, ist sowas im Rahmen des Möglichen. Ihr habt ja auch Dragon Ball und One Piece herausgegeben oder halt die Lizenz gekauft damals.
Ich habe den ersten Teil deiner Frage nicht ganz akustisch hören können.
Wenn man jetzt Brutalität einfach nur als reinen Kampfmanga versteht, der, ja. sage ich mal jetzt in Anführungszeichen, für Jungen ausgelegt ist, natürlich dürfen Mädchen den auch lesen, aber so wie es Dragon Ball oder One Piece war, ist sowas vorstellbar auf Deutsch?
Natürlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Bände von Dragon Ball und One Piece sind einfach so unheimlich witzig, dass es gar nicht irgendwie auf die ganzen Kampfszenen oder sowas drauf ankam. Das war das Erste, was halt die Leser wirklich gefesselt hat. Also die ersten Bände von Dragon Ball sind so unheimlich witzig. Und das ist das, was die Leute dann halt eben am Ball gehalten hat, was es dann erstmal auch so erfolgreich gemacht hat, dass das dann halt eben ewig in die Länge gezogen wurde, dann später auch in den Zeichentrickfilmen mit den Kämpfen. Es waren nicht die Kampfszenen, die Leute so gefesselt haben, es war der Humor dahinter. Ja. Aber klar ist sowas vorstellbar, klar.
Also in der Quintessenz auch das, was du am Anfang gesagt hast, es gab einen Charakter, mit dem man lachen konnte.
Ja.
Und der dann wirklich eher die Leser angezogen hat.
Ja.
Würdet ihr auch darin übereinstimmen, dass es das Wichtigste ist, dass der Hauptcharakter einfach jemand sein muss, der die Leserschaft wirklich mitzieht und mitnimmt? Als wichtigstes Element, damit die Leser am Ball bleiben?
Ja, es ist ja so, wie ich meinte ja gerade schon, ich erzähle die Geschichte, um die Charaktere zu zeigen. Also die Charaktere sind für mich das Wichtigste an dieser Geschichte. Weil wenn du so platte Marmor-Charaktere hast, die vollkommen zweidimensional sind und nur der Story dienen, warum liest du dann die Story? Also ich persönlich jetzt würde halt keine Geschichte lesen, wo die Charaktere nur agieren, um die Story zu unterstützen, du aber dir denkst, wer bist du überhaupt? Also wenn du dich nicht in diese Charaktere reinversetzen kannst oder nicht sagen kannst, dieser Charakter ist mein Freund, mit dem habe ich Dinge erlebt, mit dem habe ich Abenteuer erlebt oder mit dem habe ich die erste Romanze erlebt, wie es halt jetzt in Shoujo-Mangas, also in Mädchen-Mangas zum Beispiel oder sowas, also dass man halt was mit diesem Charakter miterlebt, aber auch seine Gefühlswelt miterlebt und die auch ein bisschen selber übernimmt, dafür muss man gute Charaktere haben und dafür muss man halt auch diese Charaktere gut darstellen. Und ansonsten ist halt eine Geschichte für mich nicht wirklich interessant. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so.
Ich denke auch, dass ein guter Protagonist nicht unbedingt sympathisch sein muss. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Breaking Bad. Walter White ist ja auch eigentlich ein Scheusal so in vielen Dingen. Und trotzdem hat man ihm gerne zugeschaut, wie er in die Hölle abgestiegen ist, sage ich jetzt mal. Also interessante Charaktere, wo man wissen will, wie geht es weiter. Und selbst wenn es in einer Tragödie endet.
Mhm. Mir fällt da auch noch der Manga Subaru ein von Ema. Kennt ihr den noch? Die Protagonistin ist auch relativ, hat so eine Mauer um sich herum, wo ich mir so im Nachhinein gefragt habe, ob die eigentlich ein Asperger-Syndrom hatte. Und tatsächlich fand ich das ganz interessant, dass der Autor in einem Interview wohl mal in Japan gesagt hat, er wollte mal einen Charakter entwerfen mit einem Helden, der eigentlich nicht, der eigentlich für die Leute nicht so wirklich liebenswert ist, nicht so liebenswert erscheint.
Ist ein hohes Risiko, kann aber
ja,
echt gut funktionieren.
Ja, war ein absolut hohes Risiko. Jemand, der halt so in diesem Manga, falls ihr ihn gelesen habt, die ging ja über Leichen in einigen Sachen. Die Gefühle von ihren Mitmenschen waren ihr bis zu einem gewissen Grad egal. Da ging es halt nur viel um ihr Tanzen und ihr eigenes Gefühl beim Tanzen. Und die anderen waren eigentlich quasi immer nur Mittel zum Zweck auf dem Weg dorthin. Und das war nicht wirklich liebenswert. Es war eine sehr mutige Sache, Aber auch tatsächlich bei mir beim Lesen hat das immer so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl hinterlassen. Das kann ich gar nicht beschreiben. Das war so, also ich finde das Tanzen interessant und ich finde das ja auch ganz interessant, wie der Zeichner das alles darstellt. Aber irgendwie, also es hat mich ganz negativ irgendwie zu diesem Charakter halt einstellen lassen, ja.
Dann würde ich jetzt gerne zu den letzten beiden Fragen kommen. Joachim Kaps hat es letztes Jahr hier auf der Bühne gesagt. Wir haben es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Zeichen-Workshops und es gibt, man kann sich im Internet angucken, man kann bei euch ja auch Workshops machen zu zeichnen. Wird es langsam Zeit, dass wir für die jungen Zeichner sowas wie Story-Workshops mal einführen oder anbieten? Seht ihr dafür eine Notwendigkeit?
Es kann nie genug Workshops geben allgemein. Aber ich bin von mir selber, also wenn man jetzt halt von mir als Autor und Zeichner ausgeht, bin ich noch nicht genug überzeugt im Storytelling, dass ich sage, ich kann es anderen beibringen. Also natürlich wäre es super, wenn junge Zeichner mehr mehr Story-Workshops machen würden, um halt also im bildlichen Storytelling, aber da gibt es nicht so viel Auswahl an Leuten, die denen das beibringen können, glaube ich. Und wie gesagt, ich selber traue es mir nicht zu.
Da sind wir auch irgendwie wieder am Anfang der ganzen Sache. Also welche Verantwortung hat das Urgestein gegenüber den Nachkömmlingen? Und ich würde auch mal behaupten, es gibt Zeichner, die wollen ihr Wissen auch nicht weitergeben, weil sie sich ja Konkurrenz auch ranziehen. Und du musst natürlich auch der Typ Mensch sein, der gerne unterrichtet. Als ich in Korea war, das war ganz interessant, da gibt es viele Studios, wo alteingesessene Zeichner junge Zeichner und ihre Fittiche nehmen. Und du profitierst einfach unendlich davon, wenn da vorne jemand steht, der seit 30 Jahren super erfolgreich Aquarelle zeichnet oder sonst was. Manches Wissen kannst du dir einfach nicht so schnell selbst aneignen, wie er es dir einfach zeigen könnte. Insofern würde es natürlich super sein, wenn wir sowas hätten. Andererseits müssen wir Zeichner ja leider auch Geld verdienen. Das heißt, wir sind mit Zeichnen beschäftigt. Das heißt, wir können auch gar nicht so viele Workshops geben, wie wir vielleicht gerne geben würden. Es fehlt wahrscheinlich einfach die deutsche Manga-Schule, die irgendwo eröffnet wird und viele teure Manga-Zeichner produziert.
Ist das für Carlsen oder auch für dich so eine Sache, die du vielleicht für die Zukunft gerne machen würdest oder wo du dir vorstellen könntest, da geht der Weg hin, dass Verlage anfangen, ich weiß nicht, ob das ihre Aufgabe sein muss, selbst ihren Nachwuchs zu kreieren oder denen zumindest zu helfen?
Hui, jetzt müssten unsere Zeichner links neben dir sagen, inwieweit wir das tun können. Ich glaube, jeder von uns Redakteuren versucht das Möglichste, unsere Zeichner zu unterstützen und dass die sich auch weiterentwickeln können. Das Problem an der Sache ist, wir sind ja jetzt keine Doppeltalente wie ihr. Also ich bin kein Zeichner, ich kann keine Storyboards, also was soll ich euch großartig Storyboards erklären?
Es ging jetzt nur um Geschichten.
Also ich kann sie, ja, aber das ist ein ganz großer Teil davon. Weil das Entwerfen von Storyboards kannst du da einfach auch nicht von trennen. Und klar, ich kann meine Rückmeldung, hoffentlich auch gute Rückmeldungen meiner Autoren geben, was ich von ihren Storyboards halte und ob das als Leser wirklich alles so Sinn macht, was sie so erstellen. Aber das wirklich gut beibringen zu können, das traue ich mir zum Beispiel auch nicht zu. Und da fallen mir auch wenig Leute ein, die das einem auch so beibringen können in Deutschland. Also das sind wirklich dann halt wirklich Animation Schools, die dir dann halt eben dieses Sequenzenarbeiten vielleicht irgendwie beibringen können. Aber auch das ist nicht genau dasselbe. Wir sind noch nicht ganz so weit, um das zu machen. Wäre es natürlich super, wenn es sowas geben würde, aber es ist halt eine unglaublich harte Arbeit, sowas zu entwickeln und die richtigen Leute halt eben dafür aufzubauen und auch das Selbstvertrauen zu geben, sowas dann zu machen. Das, glaube ich, ist nicht so einfach. Das war eine schwierige Frage, aber interessant.
Ja,
Müssen wir mal drüber nachdenken.
Vielleicht findet sich ja da irgendwann der Weg von normalen Autoren, die ja sehr wohl viel mit Storytelling zu tun haben, oder Drehbuchautoren mit als Kreuzung zu dem Mangaka. Vielleicht gibt es da irgendwann mal eine Schnittstelle, die sich anbietet, so als kurze, schnelle Idee. Jetzt die letzte Frage, das ist ein Punkt, auf den ich fast allumfassend in der Szene gestoßen bin bei Zeichnern. Wenn man so aus der Filmbranche kommt, ist es völlig normal, dass man das tut. Aber in der Zeichnerszene ist mir irgendwie aufgefallen, dass das wirklich bei manchen echt schwierig ist. Und zwar geht es um Kritik. Wie seht ihr das? Habt ihr schon Erfahrungen gemacht, dass ihr jemanden kritisiert habt und das kam nicht gut an oder wurde sehr positiv aufgenommen? Wie erlebt ihr die Kritikkultur in der deutschen Szene?
Also das hält jeder, denke ich mal, anders. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich gebe online gar keine Kritik, weil ich demjenigen gerne ins Gesicht schauen möchte, damit er auch sehen kann, dass ich zum Beispiel gerade lächle oder wie ich das meine, was ich gerade sage. Außerdem ist es bei mir auch noch ein bisschen schwieriger, weil als sozusagen bekannter Zeichner sollst du als bekannter Zeichner andere Maßregeln. Also zumindest ist es mein Gefühl. Das war ja auch, als du mich wegen des Doujinshi-Wettbewerbs gefragt hast, ob ich in der Jury sein will. Da habe ich ja auch gesagt, ich will einfach nicht andere Zeichner bewerten. Das ist aber nur mein Standpunkt. Was ich allerdings mache, wenn ich Zeichner persönlich treffe und ich kenne sie einigermaßen und sie sagen, gib mir bitte Kritik, dann frage ich sie vorher, okay, möchtest du einfach nur das, was mir aufgefallen ist, oder willst du die Kritik haben, so hart, wie ich selber zu mir hart wäre? Und die ist dann sehr hart, weil ich auch sehr hart zu mir bin. Aber dadurch, dass ich demjenigen gegenüber sitze und er sieht, dass ich das mit einem Lächeln sage, und das letzte Mal, als ich das gemacht habe, habe ich 3 Stunden geredet, weil ich unbedingt wollte, dass er versteht, warum manches gut und warum manches schlecht ist in meinen Augen. Aber wie gesagt, ich denke, an sich ist Kritik natürlich super und Zeichner sollten sich auf jeden Fall gegenseitig kritisieren. Plus online ist es schwierig, glaube ich. Da wird das sehr schnell falsch verstanden. Und wie gesagt, manchmal denke ich auch, es steht mir nicht zu. Eher nur bei Leuten, die explizit danach fragen bei mir.
Ich sehe das minimal anders als du. Ich kritisiere auch online. Allerdings kritisiere ich niemals ungefragt, weil früher, als ich noch jung und dumm war, habe ich das gemacht. Da habe ich dann frei Schnauze weg, links und rechts alles kritisiert, was mir über den Weg gelaufen ist. Nein, so kann man es ja auch nicht sagen. Also man muss sich halt immer ins Gedächtnis rufen, keiner, zumindest keiner, den ich kenne, würde jemals wirklich objektiv und wirklich überlegt kritisieren, wenn ihm nichts daran läge, dass diese Person sich tatsächlich weiterentwickelt. Natürlich gibt es auch Arschlöcher da draußen, die versuchen, ein Werk einfach nur runterzumachen. Das ist dann aber keine Kritik. Also nicht in meinen Augen. Das ist, erfüllt nicht den Gegenstand der Kritik tatsächlich so, wie es bei Wikipedia steht. Nein, aber wenn tatsächlich jemand hingeht und etwas kritisiert, dann kritisiert er es, damit es besser werden kann. Oder damit der Zeichner besser werden kann. Und dementsprechend sollte man das natürlich nicht immer einfach so abtun, von wegen, ja, du bist ja nur neidisch oder du bist halt, du magst mich halt einfach nicht. Das ist eigentlich genau der Gegenteil, ist ja der Fall. Oder aber man hat einfach keinerlei Beziehung zu dem Zeichner, aber man möchte, oder also außer vielleicht, dass man halt die Storys toll findet und sagt, aber du könntest jetzt noch ein bisschen, dann wäre das noch besser. Man muss vielleicht aufstehen und mal vor die Tür gehen, wenn man kritisiert wird. Das ist bei mir auch immer so. Also nicht immer, aber meistens so. Wenn ich von irgendwelchen Leuten von außen kritisiert werde, fand ich jetzt nicht so geil, weil es halt viel von dem, was ich zeichne, ist mein Baby und dann möchte ich natürlich nicht, dass jemand meine Kinder kritisiert. Da muss man halt dann vor die Tür gehen. Was ich aber eigentlich, wo ich drauf hinaus wollte, mit dem Online-Kritisieren ist, wenn halt jemand zu einem kommt und sagt, bitte kritisiere mich, dann natürlich geht das auch online. Aber gerade bei uns etwas älteren Zeichnern, bei uns Urgestein, muss man damit rechnen, dass wir auf einem ganz anderen Level kritisieren als vielleicht jemand, der noch nicht so lang zeichnet, aber auch gut ist, weil wir ganz anders noch ganz viel andere Dinge sehen und noch viel, ja, auf einem höheren Level sehen, Fehler sehen auch, und dann halt schon Dinge ansprechen, die vielleicht für einen Anfänger noch überhaupt nicht irrelevant sind, so gesehen. Das heißt also, wenn Leute zu mir kommen und mich um Kritik bitten, dann muss ich da auch immer gucken, lohnt sich das schon für mich, den jetzt zu kritisieren? Das klingt immer ein bisschen blöd, weil ich mich da selber irgendwie höher stelle, aber ich sehe halt einfach so wahnsinnig viel und ich möchte die Leute nicht komplett zerstören, weil ich leider keinen Filter habe, so wie die Inga. Die sitzt dann da und lächelt und ich sitze da nicht mehr und lächle. Ich hau dann halt wirklich sowas von hart und objektiv die technischen Details da raus und die technischen Fehler da raus, dass jemand, der wirklich, wenn es ein kompletter Anfänger ist, der dann zu mir kommt, kritisiere mich mal bitte, ich kritisiere den Grund und Boden und dann will der nicht mehr zeichnen. Und das ist nicht das, was ich möchte. Weil wenn jemand sich schon den Mut zusammennimmt, zu mir zu kommen und zu sagen, könntest du mich bitte kritisieren, dann möchte ich das nicht damit zerstören eigentlich, dass ich dem jeglichen Mut nehme zu zeichnen, weil ich will ja nicht, dass die Person nicht mehr zeichnet. Ich möchte ja, dass sie besser wird. Und deshalb weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
Ich frage meistens immer zuerst, also bei Mappensichtungen, was die Leute genau von mir wollen. Wollen sie jetzt von mir eine Einschätzung, ob sie schon so weit sind, bei einem Verlag zu veröffentlichen, oder wollen sie generell einfach nur ein paar Zeichen Tipps haben? Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und natürlich sind für mich einfacher, Tipps zu geben, als jetzt jemanden zu sagen, jawohl, du musst dich unbedingt bewerben oder lass das mal lieber mit der Zeichnerkarriere oder irgendwie sowas. Das ist halt irgendwie was, das ist schon ganz schön hart. Und wie man sagt, da fängt man dann halt eben an, wenn man das aus der Brille, bist du schon so weit, irgendwie bei einem Verlag zu veröffentlichen, da geht man echt ins Detail. Und das muss ich vorher einfach erstmal abfragen, bevor ich jemanden, der mit Leidenschaft wirklich an der Sache zeichnet und dem wirklich was daran liegt, dann wahrscheinlich jeden Fehler um die Ohren haue und der dann am Boden zerstört ist am Ende. Und das will ich natürlich auch nicht. Deswegen mache ich das auch lieber persönlich, als dass ich jetzt dann irgendwie eine E-Mail zu irgendwelchen Sachen schreibe irgendwie. Man kriegt ja auch manchmal Sachen halt zugeschickt und weiß auch gar nicht, wollen die sich jetzt wirklich für ein Projekt bewerben oder wollen die auch nur eine einfache Kritik zu ihren Zeichnungen haben? Ich habe es lieber auf Messen, Mappensichtungen vorher fragen, was willst du eigentlich? Und okay, gut, dann kann ich da gut drauf reagieren, was ich denen sage. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, wir haben sehr viel gesprochen.
Das stimmt.
Einige Themen abgedeckt. Ich hoffe natürlich, dass für den einen oder anderen was Spannendes und was Neues dabei war und hoffe, dass wir... Ja, achso, gerne, ja, sehr gerne. Da war ich so in meinem Rederausch. Hat jemand noch eine Frage? Interessiert einen was? Ich glaube, die Leute sind erstmal gefüllt mit Informationen. Dann setze ich mit meinem Vortrag mal weiter. Und zwar, ich hoffe, wir konnten einen Beitrag dazu leisten, zur Diskussion oder zum Diskurs in der Szene. Und ich würde mich sehr, sehr gerne bei Martina Peters bedanken. Ich bedanke mich sehr, sehr bei Inga Steinmetz und auch sehr, sehr bei dir, Britta Harms. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat sehr großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr genießt noch alle die Leipziger Buchmesse und habt ein erfolgreiches, schönes, lustiges, erhebendes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.